Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in dem wir aktuelle Erkenntnisse aus der Bildungswissenschaft diskutieren und schauen, was sie für Entscheider und Entscheiderinnen und die Praxis bedeuten. Ich bin Lena Sterz, Journalistin, und wie immer mit dabei ist Alex Bozier, der selbst als Lehrer arbeitet. Hi Alex.
Hi.
Alex, wir sprechen heute über Ungleichheit und über Übergänge, und da fiel mir direkt ein das Thema Noten. Wenn du eine mündliche Note zum Beispiel vergibst, wo ja Sympathie man wahrscheinlich nicht ganz ausblenden kann, ja, inwiefern versuchst du dann den Bildungshintergrund irgendwie auszublenden oder zu berücksichtigen?
Ja, ich glaube, dass es eine Haltungsfrage ist. Also ich sollte als Lehrkraft im besten Falle den Anspruch an mich haben, dass ich mich für den Menschen, der da sitzt, auch interessiere und dass ich eben sehe, aus welchem Kontext er kommt, also aus welchem sozialen Umfeld er kommt, mit welchen individuellen Kämpfen er beschäftigt ist. Von daher, ich für mich glaube, ich habe diese Haltung und ich versuche mich auch immer wieder an diese Haltung zu erinnern, aber es ist halt, am Ende hängt es an der einzelnen Lehrkraft und eben an der Haltung dieser Lehrkraft. Ja. Was vielleicht auch noch ein spannender Aspekt ist zu deiner Frage. Ich bin ja in einer weiterführenden Schule und wir kriegen ja von unterschiedlichen Grundschulen die Kinder, die dann kommen.
Mhm.
Und ich stelle schon fest, dass je nach Grundschule der Wissensstand oder die Kompetenzen, die schon da sind, die Basiskompetenzen werden da ja oft erwähnt, sehr unterschiedlich sein können. Das heißt, wir haben an weiterführenden Schulen Kinder mit einer Gymnasialempfehlung und trotzdem sehr heterogenem Leistungsbild. Das ist vielleicht auch hier an der Stelle nochmal spannend zu erwähnen. Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, ne, wie werden dann sozusagen Empfehlungen ausgesprochen an der Grundschule? Also mit der Frage so, auf welche Kriterien werden dem Ganzen zugrunde gelegt? Und die scheinen dann doch nicht alle so ganz gleich zu sein, wenn man sieht, mit welchem Leistungspotenzial die Schüler dann an die weiterführenden Schulen kommen.
Ja, dieser Übergang zur weiterführenden Schule ist ja auch so eine entscheidende Stellschraube. Das hat jedenfalls auch die Forschung von Professor Marcel Helbig ergeben, der heute bei uns zu Gast ist. Hallo, Herr Helbig.
Hallo.
Sie haben ja mit den Daten des Nationalen Bildungspanels erforscht, in nie dagewesener Breite eigentlich, wie soziale Herkunft in Deutschland die Bildungsbiografie von Menschen prägt, von der Kita bis zur Ausbildung und ins Studium. Darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen. Und Noten und Übergänge, sowas hat in der Forschung im Grunde auch eine große Rolle gespielt, oder?
Ja, wir haben uns auch angeschaut, wie sozial ungleich die Notenvergabe ist. Und hier sehen wir vor allem im Bereich der Grundschulen, also dritte, vierte Klasse, dass da besonders soziale Ungleichheiten zu tragen kommen. Und das ist nicht nur so, dass das unabhängig von den Kompetenzen gibt sowieso ungleiche Noten, weil die Kinder aus höheren Schichten auch im Schnitt höhere Kompetenzwerte aufweisen. Aber bei gleichen Kompetenzen sehen wir aber weiterhin soziale Ungleichheiten in dem Sinne, dass bei gleicher gemessener Kompetenz die Noten aus den von Kindern aus höheren Schichten halt besser aussehen als die aus niedrigen Schichten. Man kann aber auch eine andere Perspektive darauf gucken. Note ist nicht nur Kompetenz. Note ist auch, wie sehr strenge ich mich an für etwas. Sondern es ist ja im Endeffekt die naheliegende Behauptung, dass Kinder aus höheren Schichten sich halt mehr anstrengen würden, mehr lernen und quasi in dieser Vorbereitung mehr tun. Und da würde auch niemand sagen, dass das unfair wäre, wenn sich jemand mehr anstrengt, dass er dafür nicht auch die bessere Note bekommt. Die Frage ist aber, ist das, was, also diese Argumentation, die muss man ja dann quasi empirisch irgendwie erstmal auffangen. Also ist es tatsächlich so, dass sich Kinder aus höheren Schichten mehr anstrengen, oder ist es nur das, was der Lehrer sieht, quasi so, ne? Also, dass er quasi die Einschätzung des Ganzen hat. Wir haben eine Studie, die wir vor ein paar Jahren mal gemacht haben, da konnten wir uns das mal anschauen. Auch Kompetenzen, Noten hatten wir gemessen, und dann hatten wir die Einschätzung sowohl der Lehrkraft als auch der Eltern als auch des Kindes, wie stark man glaubt, sich halt anzustrengen, oder aus Sicht des Lehrers, wie die glauben, sich das einzelne Kind, also wie hoch die Anstrengungsbereitschaft ist. Und wenn man diese Anstrengungsbereitschaft, genauso wie die Begabungseinschätzung aus Sicht der Lehrkräfte, mit in diese statistischen Modelle reingenommen hat, dann konnte man die sozialen Ungleichheiten der Notenvergabe fast vollständig erklären. Das heißt also, die Lehrkraft ist in dem Moment nicht der Böse, der da bewusst eine Entscheidung trifft für oder gegen das Kind oder es so bewertet, sondern er hat irgendein Bild, was mit Realität korrespondieren kann oder nicht, vor Augen. Und auf Grundlage dessen gibt er dann halt die bessere oder die schlechtere Note. Und das Ganze, muss man sagen, also in dieser Studie hat 0,0 damit korrespondiert, was die Kinder gesagt haben, wie sehr sie sich anstrengen, und auch nicht korrespondiert mit dem, was die Eltern sagen, wie sie das Kind einschätzen. Und es ist jetzt die Frage, ist das wirklich etwas, was der Realität entspricht, das, was die Lehrkraft denkt über dieses Kind? Und dann wäre das auch sehr gerecht vielleicht, wenn es tatsächlich so wäre. Oder ist eine subjektive Verzerrung? Es gibt halt einen bestimmten Habitus, den Kinder und Lehrkräfte, aber auch alle Menschen ausgeprägt haben. Und da gibt es halt eine bessere oder eine schlechtere Passung. Und wenn ich Kinder aus unteren Schichten habe, die haben halt ein anderes Auftreten, einen anderen Sprachstil und dergleichen. Und das passt halt nicht so gut zum akademisch gebildeten Oberschichtslehrkraft an dieser Stelle. Und auf einmal sehe ich gar nicht die Potenziale dieses Kindes, auch nicht aus bösem Willen, sehe ich nicht mehr so und sehe auch nicht, dass es sich vielleicht anstrengt, weil dann bestimmte Signale unterbewusst halt ankommen, die ich dann anders bewerte. Ich wollte noch auf einen Punkt von Herrn Putze eingehen, im Hinblick auf diese Leistungsheterogenität der unterschiedlichen Schulen, die bei ihm dann quasi an der weiterführenden Schule ankommen. Mhm. Das ist auch schon so ein ganz lange bekanntes Phänomen in der Bildungsforschung, dass Noten werden immer sehr, sehr stark anhand der Leistungsstände innerhalb einer Klasse gegeben. Das heißt, der Lehrer versucht größtenteils immer das Notenspektrum halt abzubilden. Und wenn der eine sehr, sehr starke Klasse hat, dann sind durchschnittliche Schüler kriegen da sehr schlechte Noten. Der gleiche Schüler würde in einer Schulklasse, wo ein sehr niedriger Leistungsstand ist, deutlich bessere Note bekommen. Und so kommt das dann auch am Ende zustande, dass er sieht, aus der einen Grundschule kommen halt dann Kompetenz, also Kinder mit höheren Basiskompetenzen, also aus einer anderen Schule. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass wir halt in den unterschiedlichen Grundschulen unterschiedliche Leistungsstände haben und die Noten dann eben auch immer am Durchschnitt quasi bewertet werden. Und das kommt relativ schnell dadurch schon alleine zustande, dass wir in vielen deutschen Städten vor allem eine starke soziale Segregation haben, Wohnsegregation, wodurch halt eher die sozial benachteiligten Kindern in den einen Grundschulen und die Privilegierten in den anderen. Also ist es gerade, wenn ein Kind aus einer Brennpunktschule, sage ich jetzt mal, eine Gymnasialempfehlung aufgrund guter Noten bekommen hat, aber wir wissen, es hat einen niedrigeren Kompetenzstand, ist es nicht dann ein Riesenproblem, wenn das Kind dann aufs Gymnasium zum Beispiel wechselt, weil es auf einmal mit einer anderen Gruppe von Kindern zusammen ist, die viel höhere Leistungsstände hat und dann ist vielleicht unter Umständen sogar die Scheiterungserfahrung schon vorprogrammiert ein Stück weit.
Ist ja auch eine andere Form von Frustration, die da entstehen kann, ne? Sowohl bei dem Kind als auch bei den Eltern zum Beispiel, die dann so, ja, um es einfach zu sagen, den Eindruck haben oder einfach äußern, so sie verstehen die Welt nicht mehr. Was passiert hier gerade?
Ja.
Vielleicht nochmal zu einem anderen Punkt, den Sie eben angesprochen hatten, diese Möglichkeiten der Notenbildung, die aber im häuslichen Bereich stattfinden. Also ob das jetzt die Präsentation ist oder aber auch so etwas wie Hausaufgaben oder andere Referate, wäre es da nicht die logische Konsequenz zu sagen, man muss es aus dem häuslichen Bereich rausholen, weil wir am Ende ja gar nicht die reine Schülerleistung bewerten, sondern eben eigentlich sozusagen das sonst sozial entstandene Konstrukt?
Ich glaube, es sind so zwei Probleme mit dem, was in dieser Diskussion dann zu tun haben. Das eine ist, warum müssen wir überhaupt Dritt- und Viertklässler so benoten, dass es dann auch wichtig ist für die weiteren Bildungswege? Und wir brauchen irgendwelche Signale, die am Ende unsere Kinder in gut und schlecht oder von gut über mittel und schlecht irgendwie anhand ihrer Kompetenzen oder Fähigkeiten irgendwie auftrennen. Das ist unser Schulsystem, was es so nirgendwo mehr auf der Welt gibt, in der westlichen Welt. Österreich ist das einzige Land, was auch seine Kinder nach Klasse 4 schon trennt. Das heißt, wir kommen nicht daran vorbei, irgendeinen Mechanismus einzuführen, anhand dessen wir die Schüler dann aufteilen, wenn wir nichts an dem grundlegenden Problem einer so frühen Trennung quasi ändern. Also das ist quasi erstmal gesetzt.
Ja, wäre denn eine spätere Selektion, also nach der 4. Klasse, gibt es ja in manchen Bundesländern auch, ist das ein wirksames Mittel oder was könnte man sonst tun noch, um die Ungleichheit bei Übergängen jetzt abzumildern?
Also prinzipiell eine Wahrheit der Bildungssoziologie ist, jeder Übergang produziert Ungleichheit. Egal wann ich den ansetze, er produziert Ungleichheit. Und wir haben auch in Systemen, die lange alle Schüler zusammenlassen, die haben dann umso schwerwiegendere Einschnitte im späteren Bereich. Also nehmen wir zum Beispiel das amerikanische System der Highschools. Die sind mehr oder weniger alle gemeinsam bis zum Alter 18 in einer Schule, bekommen da einen Schulabschluss. Und dann kommt die große Entscheidung, gehe ich in das ländliche College in Kansas oder gehe ich nach Harvard? So, und da werden die Ungleichheiten dann über das Universitätssystem stärker produziert halt so. Also dann sagt vor allem die, ich sag mal, konservative Richtung, sagt, ey, wir haben so viele Möglichkeiten, das Abitur dann noch nachzuholen. Wir haben so viele Wege, die es dann noch daneben gibt. Und das gerade die Studie, die wir jetzt gerade durchgeführt haben, die zeigt zwar ja, vor allem berufliche Gymnasien und überhaupt das berufliche Schulsystem gibt ja auch diese Möglichkeiten. Und wir sehen, dass der Zugang zu diesen Bildungsgängen tatsächlich zu weniger Ungleichheit führt, also so ein stärkeres Nachholen der mittleren Schichten, vor allem im Hinblick auf diesen Abschluss halt da ist. Was wir aber, und das habe ich noch in keiner Studie vorher gesehen, auch nachweisen konnten, dass diese Gruppen, also die mittleren Bildungsschichten oder sozialen Schichten, scheitern auf diesem Weg viel häufiger. Also sie gehen dann zwar hin und haben diese Ziele und merken dann, ich schaff's nicht, oder sie fallen durchs Abitur dann durch und sind gegebenenfalls auch vielleicht gar nicht so gut darauf vorbereitet worden an den zweiten Schulformen, um überhaupt dann dieses Anspruchsniveau erfüllen zu können. Und am Ende ist es eine ziemlich ineffiziente Geschichte, die wir uns da hingebaut haben.
Was mich mal noch interessieren würde, ist, Herr Helbig, dass wir reden ja in letzter Zeit auch ganz viel über frühkindliche Bildung. Und wenn wir über die Ungleichheit bei Übergängen sprechen, welche Auswirkung hat denn die frühkindliche Bildung auf diese späteren Übergänge?
Naja, wir haben ja also das Nummer eins, soziale Ungleichheiten bei den Kompetenzen, das ist das, was wir uns dann vor allem eben anschauen im frühkindlichen Bereich. Die sind schon im Alter von 3-4 Jahren da. Sie werden größer über die weitere frühkindliche Zeit und dann kommen sehr ungleiche Niveaus dann in Schulen an, in Grundschulen an. Also wir haben, und das ploppt ja auch immer wieder auf in der Presseberichterstattung, ne? Wir haben diese eine Schule zum Beispiel aus Ludwigshafen, wo irgendwie 3/4 einer ganzen Klasse sitzen bleibt. Und am Ende kann man skandalisieren, aber man kann einfach sagen, hey, da kommen einfach aus einem wirklichen sozialen Brennpunkt kommen auch sehr, sehr, sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund, die zu großen Teilen gar nicht in der Kita gewesen sind. Und die kommen halt ohne Sprachkenntnisse quasi dorthin. Und das vielleicht sogar das Beste, was die Schule machen kann, ist ihnen erstmal diesen Schonraum anzubieten, um überhaupt sie fit zu machen quasi für die weitere Schulkarriere. Aber wir machen im Endeffekt dann nur Skandalisierung aus dieser ganzen Sache. Und auf der anderen Seite habe ich es mit zu tun mit Kindern, die können das ganze Alphabet schon und in Teilen sogar schon schreiben, wenn sie in die erste Klasse kommen. Nur da irgendwie eine Mischung hinzubekommen, dass man ein großes Problem, und ich glaube, das ist auch nicht abzuschalten halt so, ne? Also man hat im Endeffekt bestimmte Ungleichheiten werden da sein. Aber gerade das erste Beispiel ist untragbar eigentlich für unser Schulsystem. Dass eine Lehrkraft quasi mit Kindern es zu tun bekommt, wo sie kein Wort Deutsch sprechen können. Das ist nicht unbedingt da, wo eine Lehrkraft ansetzen sollte. Und das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich eigentlich habe, ist im frühkindlichen Bereich anzusetzen. Und es gibt so ein paar Einschulungsuntersuchungen, wenn die ausgewertet werden. Also was ich immer interessant fand, war die Berliner Einschulungsuntersuchung, die dann zeigt, die Kinder, die kaum in der Kita gewesen sind, das sind genau die mit den größten Sprachdefiziten, da wo die Eltern, die zur Schuleingangsuntersuchung mit waren, auch kein Deutsch gesprochen haben. Das heißt also mannigfache Benachteiligung. Und wir müssen diese Kinder in einen Raum holen, wo wir sie unterstützen können. Und der einzige Raum, den wir dafür haben, ist im Endeffekt Kita und gegebenenfalls Krippe. Das machen wir ein Riesenprimborium um Sprachtests, die wir jetzt in allen Ländern einführen, wo wir dann 4-, 4,5-, 5-Jährige quasi testen, wie gut oder schlecht sie sprachlich sind. Ich glaube, das brauche ich keine differenzierten Sprachtests, um mitzubekommen, ob ein Kind überhaupt kein Deutsch kann oder nicht. So, und gerade diese Gruppe ist aber die zum einen an Kitas viel, viel später aufschlägt, wenn überhaupt, und zum anderen es aber nicht so ist, dass sie das nicht wollten aus kulturellen Gründen oder sowas, weil wenn man sie fragt, wie hoch sind eigentlich deine Bedarfe, würdest du dein Kind gerne in die Kita bringen, dann merkt man relativ schlecht, gerade in diesem Bereich der 1- bis 3-Jährigen, dass sie ihre Bedarfe nicht decken können. Das heißt, sie kommen in dem Dickicht unseres Kitasystems überhaupt nicht zurecht und kommen dann eben auch nicht dorthin. Und jetzt können wir lange mit diesen ganzen bürokratischen Dingen, wo die dann vielleicht sogar darin enden, dass wir polizeiliche Maßnahmen anwenden müssen, um ein Kind zur Sprachtestung zu holen und später dann auch polizeiliche Maßnahmen anwenden müssen, damit das Kind dann auch noch in die Kita geht, halt so. die Fälle wird es geben halt so, ne? Also es ist ja nicht, dass alle quasi mitspielen wollen bei dieser ganzen Geschichte. Oder wir springen mal über unseren Schatten, gucken auf die Statistik und sehen, hey, wir haben heute schon bei Vierjährigen eine Kita-Nutzungsquote von knapp über 90%. Und wir wissen von diesen anderen knapp 10%, wer die sind, zu weit, weit überwiegenden Teil. Warum reden wir dann nicht darüber, die Schulpflicht nach vorne zu verlegen oder eine Kita-Pflicht einzuführen? Das würde eine ganze Reihe von Problemen lösen, dass dieser ganze Wildwuch im Kita-System ohnehin ein Stück weit zurückgehen würde. Die Frage von, du hast ein Recht auf einen Kita-Platz, aber ach, schade, du hast keinen bekommen, die würde sehr stark eine Beweislastumkehr quasi führen, dass der Staat viel stärker dafür sorgen müsste, dass diese Plätze auch tatsächlich vorhanden sind. Und würde es auch den Ländern wahrscheinlich erleichtern, viel besser Bildungspläne in diesen Kitas zu implementieren, um tatsächliche Förderung dort zu machen und nicht irgendwie nach Gutdünken jeder einzelnen Kita die Sprachförderung halt dort denen angedeihen zu lassen, die gerade Glück haben, in der richtigen Kita zu sein. Also hier haben wir, glaube ich, erstens sehr große Ansatzpunkte, um etwas Wirkliches zu ändern, um dann später auch diesen Kindern den Weg durchs Schulsystem einfacher zu gestalten. Aber dafür muss man halt solche unliebsamen Entscheidungen treffen, die aber nicht mehr so weit weg sind wie vor 20 Jahren. Also vor 20 Jahren habe ich gesagt, hey, da rennen dir konservative Kräfte die Türen ein und sagen, hey, das geht auf keinen Fall. Aber allein aus der Argumentation heraus, wir haben doch eigentlich die ganzen Kinder schon in den Kitas, nur gerade jene Gruppe, die wirklich eine problematische in ihrer Sprachentwicklung darstellt, haben wir nicht. So, und eigentlich die eigentliche Frage, was bringt das am Ende? Es gibt eine ganze Reihe von Studien, auch wirklich sehr, sehr gute Studien, die das auch kausal analytisch nachweisen können. Umso früher das Kind in der Kita ist, umso höher sind die Chancen, dann später ein höheres Kompetenzniveau erreicht zu haben, eher auf das Gymnasium zu gehen, eher das Abitur zu bekommen. Und das ist relativ klar. Und das ist auch völlig unabhängig, diese Studien, die können nicht auf Kita-Qualität oder dergleichen gucken, weil dann ist man sofort wieder, naja, aber das gilt doch nicht für alle Kitas. Halt so, im Schnitt ist es so, Kita-Betreuung ist besser früh da als nicht da.
Wenn Sie jetzt sich entscheiden müssten für 2 bis 3 Maßnahmen für mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland, was wären die 2 bis 3 Maßnahmen? Ich rate jetzt mal Kita-Pflicht, Gymnasium abschaffen.
Also die Frage, ob die Maßnahmen, ob man die auch für umsetzbar hält. Ne? Also das ist ja noch mal eine ganz andere Frage. Also ich meine, der erste Punkt ist für mich vollkommen klar. Kita-Pflicht ist ein Must-Have, weil wir damit auch am Ende diverse Probleme, die wir mit dem Kita-System insgesamt haben, neben den Kompetenzungleichheiten ein Stück weit auch in den Griff bekommen und das ganze System auch professionalisieren können. Und diese ganzen Fragen, wer kriegt überhaupt einen Platz, würden sich am Ende nicht mehr stellen. Da kann man sich jetzt die Frage stellen, ja, ab welchem Alter soll das Ganze passieren? Da sind wir eher bei einer juristischen Debatte. Die sind sich die Juristen, auch wenn sie sich bei der Frage, kann ich überhaupt eine Pflicht formulieren, nicht ganz einig sind. An einer Stelle sind sie sogar die progressiven Juristen einig, die dann sagen, also vor dem dritten Lebensjahr ganz schwierig, weil das im Endeffekt das Recht der also das Erziehungsrecht der Eltern würde dann sonst zu stark beschnitten halt so. Ne? Also
das steht auch im Grundgesetz, oder?
Ganz genau. Ja. Also das kriegt man im Endeffekt nicht aufgelöst. Aber es gibt doch viele Juristen, die erstmal prinzipiell eine Erweiterung der Schulpflicht nach vorne, was wahrscheinlich das Mittel der Wahl wäre, bis ab einem Alter von 3 auch als juristisch machbar quasi sich ausdenken würden. So, der zweite Punkt ist, etwas, was in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Also gerade das ganze Thema Ganztagsausbau, da gab es ja auch ganz viele Begleitstudien halt so, also die Steg-Studie wurde einmal genannt, die war jetzt nicht so überbordend in ihren Ergebnissen, was dabei rausgekommen ist. Aber man muss sich auch da wieder mal angucken, dass wir es in Deutschland allein über die Definition, wann habe ich es mit einer Ganztagsschule zu tun haben, ein riesiges Wirrwarr von Ganztagsschulmodellen dort produzieren. Also man muss es mal vergegenwärtigen. Nach Ansicht der KMK ist eine Ganztagsschule eine Schule, die 3 Tage die Woche bis 15 Uhr die Schüler betreut. Egal, was die erstmal da machen. So, und ich kenne mittlerweile schon 3 Beispiele von Schulen, die ihre Mittagspause auf 1,5 Stunden gestreckt haben und das Ganze als pädagogisch wertvoll quasi dann auch noch ausweisen, um diese 15 Uhr zu erreichen halt so, ne? Und dann im Endeffekt mehr Geld zu kriegen für den Ganztag. Da passiert nichts anderes, als dann quasi, dass die Kinder dann rumgammeln. Ich sage nicht, dass das überall so ist, aber selbst das passiert an dieser Stelle. Aber insgesamt ist es einfach, die sehen wir immer wieder Ungleichheiten. Also wer gibt denn seine Kinder in die Musikschule und wie hoch sind denn die Anteile von Kindern, die Sportvereine besuchen? Auch da sehen wir Ungleichheiten und auch da könnte eine Ganztagsschule ziemlich viel erreichen an dieser Stelle. Das wäre dann die zweite Reform, die wir brauchen halt so, aber nicht dem Stückwerk, wie wir sie jetzt aktuell durchführen und in vielen Bundesländern auch durchgeführt wird. Und dann natürlich die dritte große Reform, die frühe Trennung. Und das, da kann man noch so viele gute Argumente auch nennen, warum diese frühe Trennung nicht gut ist und dass eine spätere Trennung sehr viel bringen würde. Und das nicht nur im Hinblick auf soziale Ungleichheiten, sondern auch ein modernes Bildungssystem sich zu geben, halt so, was eben auch aktuellen Herausforderungen irgendwo gerecht wird, sondern wir werden es massiv, wenn wir das durchsetzen wollen, mit politischen Abwehrkämpfen zu tun haben. Und von daher kann man lange drüber diskutieren. Ich sehe das als politisch aktuell 0,0 umsetzbar.
Ja, ich könnte Ihnen noch Stunden zuhören, Herr Helbig. Und ich hoffe, es geht unseren Hörern und Hörerinnen auch so. Aber ich glaube, wir müssen leider zu einem Ende kommen. Und
alles gut. Ich glaube, meine Frau will auch in 10 Minuten hier den Arbeitsplatz wieder haben.
Ja. Ja, also vielen lieben Dank auf jeden Fall. Auch, dass es so spontan geklappt hat. Und es war wirklich sehr interessant. Es steckt, glaube ich, eine Menge drin. Also vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Tschüss.
Alles klar. Ciao.
Tschüss und danke fürs Zuhören auch von mir. Wir freuen uns übrigens über Nachrichten und Feedback auf den sozialen Netzwerken. Bei LinkedIn oder bei Instagram sind wir. Oder auch eine Bewertung hier in der Podcast-App eures Vertrauens. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Der Evido Podcast ist eine Produktion des Evido Magazins. Herausgeber ist die Akademie für innovative Bildung und Management in Heilbronn. Die Hosts waren Alex Pozier und Lena Sterz. Schnitt Lena Sterz, Redaktion Juliette Gutmann.